im Sinne von, dass es Aufenthaltstitel sind, die immer Einschränkungen haben, die zum Teil nur temporär gültig sind, wo Leute eben wenig Rechte haben und sehr ungleiche Rechte haben, wo Leute in Buchstaben kategorisiert werden, die eben auch ihre Chancen, gleichberechtigt teilzuhaben, sehr stark gemindert werden können, wo jetzt auch dieser neue Rechtsstatus, das war auch immer ein Thema wieder, also der sehr viele positive Entwicklungen ja mit sich gebracht hat, aber der eben auch ein prekärer Rechtsstatus ist. Und da haben wir auch, also falls es Leute gibt, die das interessiert, wir haben zusammen mit Club La Fafa eine Broschüre rausgebracht. Es gibt eine Übersicht auf unserer Homepage, also für alle, die noch so ein bisschen mehr darüber wissen wollen, gerne unsere Homepage besuchen. Und heute Abend geht es aber auch um die Sozialhilfe, weil die Sozialhilfe auch immer mehr ein Instrument wird, um Migration zu kontrollieren. Also auch da, die eben sehr ungleichen Zugang dazu hat, mit sich bringt, also sozusagen das Migrationsrecht bringt sehr ungleichen Zugang zu staatlicher Unterstützung mit sich, und darum soll es eben auch heute Abend gehen. Und darum, was das auch heißt, wenn Leute sozusagen immer gepusht werden zu arbeiten, wenn es sozusagen mehr um ihre verwertbare Arbeitskraft auch geht, also wenn sie hier bleiben möchten. Und ich gebe eigentlich jetzt dann gleich das Wort an Kaspar Surber über, hier auf der rechten Seite. Kaspar arbeitet bei der WOTS und hat sich seit Jahren auch immer wieder mit Grenzregime, Migrationsregime, Schweiz und Europa beschäftigt, und vielleicht gerade kurz, es kam dieses Wobei auch heraus, das liegt da überall im Raum, wo es genau auch um diese Armenjagd in der Schweiz geht, und das dürft ihr, glaube ich, alle mitnehmen, wo ich das verstanden habe. Genau, und ich freue mich extrem, dass du das übernimmst, die Moderation. Und auch einfach euch allen vieren danke vielmals, dass ihr gekommen seid, und ich freue mich.
Ja, vielen Dank, Anna, für die Einleitung. Es freut mich auch sehr, hier dieses Podium moderieren zu können, hier in diesem Kunst- und man muss leider auch sagen Saunaraum Walcheturm. Falls es anfalls zu heiß wird, müsst ihr vielleicht dann mal ein Handzeichen geben, dann können wir auch eine 5-minütige Pause machen. Dies zu den klimatischen Grundbedingungen dieses Gesprächs, dann noch zu den akustischen Grundbedingungen. Es ist so, dass dieses Podium aufgezeichnet wird für Radio LoRa. Wenn ihr euch also anschließend in der Diskussion zu Wort melden könnt, dann seid ihr informiert darüber, dass nicht alles nur in diesem Raum bleibt, was wir hier sagen. Genau, ja, also vielen herzlichen Dank auch bei der Freiplatzaktion, die dieses Podium organisiert hat, und damit, wie wir es in der Einleitung schon gehört haben, auch ein wichtiges Thema zur Diskussion stellt, nämlich die Prekarisierung von Menschen ohne Schweizer Pass, oder vielleicht muss man ein bisschen genauer sagen, von Menschen ohne Schweizer Bürgerrecht. Es geht bei diesem Podium also um das Zusammenspiel von Asyl-, Migrations- und Sozialhilferecht und wie sie sich gegenseitig bedingen und eben auch einen ausschließenden Charakter haben. Oder um es ein bisschen plakativ zu sagen, wir haben es schon gehört, wir haben ein Magazin dazu gemacht, das Wobei-Magazin, unter dem Titel Armenjagd. Wir wollen also sprechen über eine Armenjagd, die sich vor aller Augen in der reichen Schweiz derzeit ereignet, und natürlich vor allem auch darüber, was wir dagegen tun können. Ich möchte herzlich die Gäste hier auf dem Podium begrüßen und sie ganz kurz vorstellen. Hier neben mir sitzt Corinne Reber. Sie ist Rechtsanwältin bei der Freiplatzaktion in Zürich, und sie wird uns insbesondere durch den rechtlichen Dschungel der Gesetzgebung führen, der oft nur schwer verständlich ist, gerade auch für die Betroffenen selbst. Dann auf der anderen Seite sitzt Lisa Marie Borelli. Sie ist Soziologin und Professorin an der Hochschule für soziale Arbeit im Wallis. Sie hat zu den Folgen der Gesetzgebung, der dieser Verknüpfung von Aufenthaltsrecht und Sozialhilfe geforscht. Was hat das für Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch innerhalb der Verwaltung? Und sie kann also besonders auch die ideologischen Prämissen hinter dieser Politik entschlüsseln. Dann schließlich Michael Egli, er ist Leiter der Fachstelle Migrationspolitik bei der Caritas. Das Hilfswerk ist mit seinem jährlichen Sozialalmanach, den sicher einige von euch auch kennen, die wichtigste Stimme in der Armutsbekämpfung in der Schweiz. Michael kennt sich also speziell auch mit den Auswirkungen und Ausprägungen von Armut aus, gerade auch für Frauen und Kinder, die davon ja besonders betroffen sind. So haben wir also eigentlich drei gute Perspektiven auf das Thema, eine rechtliche, eine soziologische und jemand, der sich eben mit dem Thema Armut besonders auskennt. Vom Ablauf her möchte ich zuerst über einige Beispiele sprechen, wie sich die derzeitige Gesetzgebung auf Armutsbetroffene auswirkt, wie sie überhaupt erst Menschen in die Armut treibt. Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Armutspolitik verhindert nicht nur Armut, sie schafft auch Armut. Dann möchten wir auf die rechtlichen Voraussetzungen zu sprechen kommen, eben die Folgen für den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Auswirkungen auch auf die soziale Sicherheit oder vielleicht auch besser die soziale Unsicherheit der Betroffenen. Dann auf die Ideologie hinter den Maßnahmen und schließlich, ich hoffe, die Zeit reicht und wir sind nicht völlig verschwitzt bereits, dann eben auch auf politische Vorstöße und Versuche, diese Politik der Prekarisierung zu beenden. Und dann schließlich wollen wir noch zusammen diskutieren. Genau. Ja, bevor wir jetzt starten mit den Beispielen, möchte ich noch etwas vorausschicken. Selbstverständlich wäre es richtig, wenn hier auf diesem Podium auch direkt Betroffene über das Thema sprechen würden. Allerdings ist das haben auch unsere journalistischen Recherchen gezeigt, ist es sehr schwierig und häufig auch sehr riskant, dass sich diese Personen äußern, weil sie häufig sich eben in juristischen Verfahren befinden, was mit einer großen Unsicherheit behaftet ist und das Thema ist auch mit einer großen Scham behaftet. In diesem Sinne, weil wir jetzt sozusagen hier alle nur als Personen mit Schweizer Bürgerrecht, nehme ich an, auf dem Podium sitzen, möchten wir also eher eine anwaltschaftliche Diskussion führen zum Thema und natürlich auch eine selbstkritische. Schließlich verantworten wir, auch wenn wir sie bekämpfen, diese Politik mit, wir alle, die eben über das Rechtsprivileg des Schweizer Bürgerrechts und des Schweizer Passes verfügen. Das soweit zur Einleitung. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir, das haben wir so vorbesprochen, mit drei Beispielen beginnen von Menschen, von biografischen Situationen. Drei Beispiele, die eben zeigen, wie konkret wirkt sich diese Verknüpfung von Aufenthaltsrecht und sozialer Sicherheit aus, auch auf die reale Lebenssituation von einzelnen Menschen. Und Corinne würde beginnen.
Ja, vielen Dank, Kaspar. Ich möchte euch von einem Fall erzählen von einer Familie, Herr A und Frau B und die zwei Kinder. Herr A ist seit über 30 Jahren in der Schweiz. Er hat die Niederlassungsbewilligung. Seine Frau kam via Familiennachzug nach in die Schweiz, hat eine B-Bewilligung. Zum C hat es leider nie gereicht, unter anderem wegen dem Sozialhilfebezug der Familie. Sie konnte nie den Status wechseln bisher. Die Familie hat zwei Kinder zwischen 3 und 5 Jahren. Und Herr A hat immer wieder versucht, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, hatte immer wieder Schwierigkeiten damit, auch wegen seiner psychischen Belastung. Und vor gut 2 Jahren hatte er eine schwere Herzoperation. Seither ist er jeweils immer wieder für einen Monat krankgeschrieben. Und der Sozialhilfebezug hat sich noch gesteigert. Frau A. hat, sobald ihr jüngstes Kind 3 Jahre alt war, hat sie sich versucht, auch in den Arbeitsmarkt einzufinden. Sie hat nun eine Teilzeitstelle in einem sehr, sehr niedrigen Lohnbereich, sehr, sehr niedrig. Sie verdient wahnsinnig wenig und ihr kurz zuvor aufgenommenen Deutschkurs, den sie vorher nicht antreten konnte, weil sie noch Betreuungsaufgaben wahrnahm, wurde ihr eigentlich wieder gestrichen, weil sie jetzt eben sich auf die Arbeit konzentrieren muss, um die Familie irgendwie von der Sozialhilfe lösen zu können, was ihr natürlich mit ihrem sehr tiefen Lohn nicht gelingt. Für den Mann wurde ein IV-Verfahren zwar eingeleitet, aber das zieht sich hin und die Aussichten stehen noch in den Sternen. Nun ist für beide je ein Brief reingeflattert vom Migrationsamt mit einem Fragenkatalog zum Sozialhilfebezug. Und im Betreff steht bei beiden Abklärung des Widerrufs der Bewilligung. Das heißt für Herrn A. den Widerruf der C-Bewilligung und für Frau B. den Widerruf der B-Bewilligung. Und nun ja, stehen sie vor diesen Fragen und befürchten nun beide, dass ihnen die Bewilligung widerrufen wird. Und wir werden nachher gleich noch sehen, ich möchte dann noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wieso das eben neu ist, dass es auch gleich beide betrifft und was die Auswirkungen sein können.
Und das heißt, wie man an diesem Beispiel sieht, es ist eben häufig so, dass nicht bloß einzelne Personen betroffen sind, sondern eben auch Partnerinnen und Partner in einer Konstellation oder Familien mit Kindern auch.
Genau, also es wird eigentlich auch immer, eine Familie wird immer gemeinsam auch betrachtet, also der Sozialhilfebezug wird eigentlich von der ganzen Familie angeschaut, auch in dem Sinn zusammengerechnet. Und jetzt in dieser Konstellation muss man vielleicht auch noch sagen, einfach von einer menschlichen Perspektive, also Frau B. ist wirklich am Anschlag. Sie ist kurz vor dem Burnout, sie kümmert sich im Moment um die Kinder, um ihren Mann und arbeitet daneben. Also man sieht, das sind einfach mehrfach Belastungen, die hier auch auf eine Familie treffen und eine Familie auch auseinanderreißen können.
Genau, eben auseinanderreißen können das dann tatsächlich. Es gibt auch Fälle, die bekannt sind, wo die Behörden versucht haben, dass dann eben einer der Partner oder die Partnerin mit dem Kind aus der Schweiz hätte ausgewiesen werden sollen. Das als erstes Beispiel. Dann die zweite Frage an dich, Lisa. Kannst du dein Beispiel uns erzählen?
Ja, danke. Ich präsentiere ein Beispiel, was mir in der Forschung untergekommen ist, in der Forschung, bei der wir mit Migrationsämtern, Sozialdiensten und weiteren Akteurinnen und Akteuren gesprochen haben. Und hier geht es um einen 55-jährigen italienischen Bauarbeiter, der kann meinetwegen schon als Jugendlicher in die Schweiz gekommen sein oder auch erst später. Das spielt in dem Fall keine Rolle, denn er hat wegen diverser Gründe vielleicht das Schweizer Bürgerrecht nicht erhalten können. Und dieser Bauarbeiter ist nun mit 55 Jahren arbeitsunfähig, weil er eben nicht mehr auf diesem Beruf arbeiten kann. Und durch einen Unfall, durch eben eine Abnutzung des Rückens und Ähnlichem. Und nachdem er dann Arbeitslosengeld bekommt, kommt er irgendwann in die Sozialhilfe. Diese klärt dann natürlich ab, ob es Alternativen gibt. Und es würde dann ein IV-Antrag gestellt werden, also Invalidenversicherung. Und hier ist es aber nur das Problem, dass die IV sagt, der Mensch ist arbeitsfähig, denn er kann in einem anderen Beruf arbeiten. Angepasste Tätigkeit. Und die IV geht häufig von einem Nischenarbeitsmarkt aus mit freundlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Das heißt, dieser Mann findet sicherlich etwas. Und dementsprechend bleibt er in der Sozialhilfe. Für die Sozialhilfe ist es aber häufig eben sehr unwahrscheinlich, dass diese Person noch eine Arbeit finden wird. Nun ist es so, dass wir mit dem AIG, also mit dem Ausländerinnen- und Integrationsgesetz, eine Meldepflicht haben, die dem Sozialdienst vorschreibt, eben diese Sozialhilfe zu melden, direkt. Und das Migrationsamt bekommt dann diesen Fall von diesem 55-jährigen Bauarbeiter und sieht, okay, die IV sagt, er ist arbeitsfähig. Der Sozialdienst sagt, nein, ist nicht, aber das ist für das Migrationsamt irrelevant. Und dementsprechend werden Maßnahmen eingeleitet, wie zum Beispiel der Widerruf oder die Nichtverlängerung der Bewilligung oder aber auch die Rückstufung, wenn er eine Niederlassungsbewilligung hat. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, weswegen ich das Beispiel gewählt habe, dass man hier sieht, dass diese Person mit dieser Arbeitsunfähigkeit eigentlich trotzdem noch gepusht wird und gezwungen wird, Arbeit zu suchen, eben weil sie sonst die Schweiz verlassen muss. Genau, ich würde sagen, da ende ich erstmal.
Genau, und man kann also sagen, eben wie wir vorher gesagt haben, dass ganze Familien betroffen sind, dass eben hier auch die Personen dann in den Konflikt mit verschiedenen Ämtern auch geraten, die ihnen zum Teil auch widersprüchliche Signale senden. Darauf werden wir sicher noch vertieft eingehen und vielleicht auch noch eine wichtige Feststellung, dass eben auch Personen aus dem EU-Raum betroffen sein können von einer Ausweisung. Das wisst ihr ja sicher alle, diese verschiedene unterschiedliche Rechtsstellung, dass eben die EU-Bürger meist ein Stück weit besser gestellt sind wegen der Personenfreizügigkeit als Personen aus Drittstaaten, aber sie können tatsächlich auch betroffen sein. Ja, dann noch ein Beispiel von dir, Michael. Ja.
Ich habe ein Beispiel dabei von unserer Sozialberatung, die Caritas in verschiedenen Kantonen führt. Und und es geht auch um eine Person aus dem EU-Raum, beziehungsweise ein Ehepaar. Das ist ein älteres Ehepaar aus Portugal. Er hat eine C-Bewilligung, sie eine B-Bewilligung. Und sie haben keine Ausbildung und schlagen sich auch immer so ein bisschen durch mit wieder temporären Jobs, sehr stark im Niedriglohnbereich und sind halt immer so ganz knapp über der Sozialhilfe, dann wieder ein bisschen darunter und schlagen sich so durch. Vor etwa 3 Jahren haben sie entschieden, aufgrund der gesetzlichen Entwicklung, dass sie keine Sozialhilfe mehr beziehen wollen. Keine Sozialhilfe mehr in Anspruch nehmen, weil sie Angst haben, ihren Ausweis zu verlieren. Ja, und seither schlagen sie sich so durch, ihnen geht es gesundheitlich immer schlechter, also ihm geht es auch körperlich sehr schlecht, das ist ein bisschen eine ähnliche Situation wie in deinem Fall, und ihr geht es psychisch immer schlechter. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, irgendwie eine Anstellung zu haben. Aber sobald dann wieder eine Rechnung kommt, die vielleicht, weil sie zum Arzt müssen oder weil eine Stromrechnung kommt oder eine Nebenkostenabrechnung, dann wird es für sie sehr, sehr eng. Dann sind wir auch meistens als Caritas involviert, weil wir versuchen, mit ihnen dann zu schauen, kann man da irgendwie eine Ratenzahlung machen, kann man es quasi herausschieben, die Zahlung. Aber das löst natürlich kein Problem, sondern schiebt es nur raus und die nächste Rechnung kommt ja dann irgendwann. Und das ist natürlich psychisch sehr belastend für die Familie und es gibt in diesem Sinne keine Lösung.
Ja, genau. Ja, vielen Dank. Eben, und das ist sicher auch ein gutes Beispiel. Darüber möchten wir heute vor allem sprechen, dass eben nicht nur Menschen betroffen sind, die Sozialhilfe beziehen oder die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das ist ja ein sehr kleiner Teil in der Bevölkerung verglichen mit der politisch anhaltenden Diskussion darüber. Aber dass es eben Auswirkungen hat für alle Menschen oder Auswirkungen haben kann, die keinen gesicherten oder dauerhaften Aufenthalt haben. Jetzt, wir haben es bereits gehört, es gibt auch verschiedene Buchstaben und Ausweise, die hier immer im Spiel sind, B, C, F, S und so weiter, und die sich gegenseitig auch aufeinander aufbauen. Und ich glaube, nach diesen sehr genauen Schilderungen und Beispielen wäre es vermutlich richtig, jetzt ein bisschen eine rechtliche Klärung zu machen, vor allem auch mit dir. Corinne, kannst du vielleicht kurz beschreiben, jetzt aus der rechtlichen Sicht, wie eben diese verschiedenen Status, wir haben das übrigens auch nachgeschaut im Vorfeld, Status ist auch der Plural, genau, also wie diese verschiedenen Status mit dem Sozialhilfebezug und generell auch mit der sozialen Absicherung verknüpft sind, vielleicht vor allem einmal ausgehend vom B und vom C. B ist ja die sogenannte Aufenthaltsbewilligung, die kürzer ist, nur 1 Jahr, und C dann die Niederlassungsbewilligung.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wenn wir jetzt bei B und C starten, dort ist die Verknüpfung natürlich eben ganz klar damit, dass eben beide B Bewilligungen eben widerrufen werden können bei Sozialhilfeabhängigkeit. Vielleicht ganz kurz, eben die Aufenthaltsbewilligung, die kann bereits widerrufen werden, wenn eigentlich einfach eben auch noch nicht so lange in dem Sinn und so erheblich Sozialhilfe bezogen wird. Bei der Niederlassungsbewilligung ist die Stufe etwas höher. Dort braucht es einen, gemäß dem Gesetz, einen dauerhaften und erheblichen Sozialhilfebezug. Die Neuerungen eigentlich, vielleicht auch noch ganz kurz, seit 2019 eben ist es so, oder besser gesagt vor 2019 war es so, dass die C-Bewilligung, die Niederlassungsbewilligung, die ja eigentlich, man sagt, oder eigentlich unbefristet und unbedingt eigentlich erteilt wird, was eben ein bisschen auf dem Papier einfach so ist und in der Realität halt leider nicht, dass diese zuvor eben nicht mehr widerrufen werden konnte, wenn eine Person sich bereits seit 15 Jahren in der Schweiz aufgehalten hat. Seit 2019 ist das eben jetzt möglich, dass auch bei so lange aufhältigen Personen diese Niederlassungsbewilligung widerrufen werden kann im Falle von Sozialhilfebezug. Das ist eine Neuerung. Die Niederlassungsbewilligung kann auch, das ist auch seit 2019 so, und das hat Lisa vorhin bereits angesprochen, rückgestuft werden auf eine B-Bewilligung, wenn eben gewisse Integrationskriterien nicht erfüllt sind. Unter anderem eben, wenn Sozialhilfe bezogen wird. Also da ist die Hürde nicht so hoch wie für einen Widerruf. Das muss man auch ganz klar festhalten. Es kann nicht nur rückgestuft werden, wenn effektiv ein Widerruf auch möglich wäre, sondern eben auch in geringeren Fällen, also Fällen von weniger Sozialhilfebezug sozusagen. Also ihr seht, es gibt ganz viele Verknüpfungen, insbesondere was eigentlich den Wegfall von diesen Bewilligungen, die Wegnahme von diesen Bewilligungen betrifft. Und damit eben verknüpft ist eigentlich eine stetige Unsicherheit dieser Status, die eben eigentlich dadurch auch eingeführt wurde. Etwas möchte ich noch sagen, wenn eben so eine Rückstufung erfolgte, das ist ein neueres Instrument, dann gibt es eine relativ problematische Folge eigentlich. Es kann halt auch dazu kommen, dass sobald auf eine Aufenthaltsbewilligung zurückgestuft wurde, damit verknüpft wird immer eigentlich eine Integrationsvereinbarung. Und wenn eben diese Integrationsvereinbarung nicht erfüllt werden kann, dann wird wiederum der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung geprüft. Und das heißt dann eigentlich, es wird so langsam in einem Prozess eigentlich der Person das Aufenthaltsrecht entzogen.
Genau, was eben, wie wir es ja, also vielen Dank für diese Schilderung, was eben ja dann auch dazu führen kann, dass eben Personen nach einer sehr langen Anwesenheit auch in der Schweiz plötzlich gewissermaßen so ins Rutschen geraten und man ihnen zunehmend den Teppich unter dem Boden sozusagen wegzieht. Oder 15 Jahre Schutzfrist, das tönt ja sehr, sehr lange, aber das ist es dann eben nicht. Genau, vielleicht kannst du noch etwas sagen zur Personengruppe, die vor allem auch betroffen ist von diesen Maßnahmen, oder ihr könnt das auch gerne ergänzen. Das sind ja vor allem auch Personen, die aus Drittstaaten hierher gekommen sind. Also dass diese ganze Politik oder diese Verknüpfung wurde ja verstärkt auch von Philipp Müller, dem früheren FDP-Präsidenten, 18% Müller hieß der ja, für die, die sich noch erinnern können, weil er mal die Idee hatte, den Anteil von Menschen ohne Schweizer Pass auf 18% zu beschränken. Und er hat sich dann eben darauf verlagert, möglichst viele Menschen aus Drittstaaten zu gängeln. Ja, könnt ihr vielleicht das noch ein bisschen sagen, was das eben auch für Leute sind, die hier besonders betroffen sind?
vielleicht, ja, kannst du halt dann ergänzen. Genau, also vielleicht dazu noch ganz spannend oder auch traurig, dass wenn als das AEG geändert wurde und in Kraft getreten ist 2019, wurde parallel schon vom EJPD Maßnahmen überlegt, wie man das noch weiter runterschrauben kann. Also eben die Idee, noch weiter Anpassungen bei Sozialhilfe für Personen aus Drittstaaten zu reduzieren. Und unter anderem ist da eine Maßnahme gewesen, dass in den ersten 3 Jahren überhaupt keine oder wesentlich weniger Rechte darauf bestehen. Eine andere Maßnahme war eben der erleichterte Widerruf der Niederlassungsbewilligung, also dann nicht mehr im Vergleich eben verlängerte, also dauerhafter und erhöhter Sozialhilfebezug, sondern da auch das runterzuschrauben. Und das sind eben alles Maßnahmen, von denen ich sagen würde, wenn die eben Drittstaaten betreffen besonders, also Drittstaatsangehörige. Das ist so ein bisschen das Spielfeld, in dem man auch testen kann an Politik, was recht klein ist und eben die Gruppe mit am wenigsten Rechten. Was man aber auch beobachten kann, ist, dass das natürlich wiederum Effekte haben kann auf weitere Gruppen. Das kann sich dann auf EU-Bürgerinnen und Bürger beziehen und hinterher natürlich auch auf Personen mit Schweizer Bürgerrecht, wenn man dann schaut und sagt, wo können wir denn Sozialhilfe generell noch reduzieren? Das vielleicht noch dazu. Also das ist eben, diese Gruppe ist besonders prekär in dem Sinne. Wenn man jetzt noch Gruppen konkret anschaut, wären das natürlich Alleinerziehende. Das sind häufig eben Frauen, die eben erwerbstätig sein müssen, aber vielleicht nicht können. Die Kinderbetreuung ist nicht gesichert in vielen Fällen. Sie haben also trotzdem den Druck, dass sie integriert sein müssen oder eben in den Arbeitsmarkt zurückkehren müssen, es aber de facto nicht können. Dann haben wir eben Personen, die älter sind. Also generell ist es ja, wenn man den Beruf verliert, im Alter immer schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Das heißt hier auch eben wie in deinem Beispiel, die älteren Personen, die dann noch überbrücken müssen, die noch ein paar Jahre haben, bevor sie Rente beziehen, die dann keinen neuen Einstieg in das Erwerbsleben finden. Das sind so zwei besonders betroffene Gruppen. Unter anderem natürlich Drittstaatsangehörige, aber auch andere.
Genau. Willst du jetzt was ergänzen?
Ja, nein, höchstens einfach noch, also ich glaube eben, wie Lisa ausgeführt hat, das sind wirklich diese prekarisierten Gruppen, darunter natürlich auch viele von auch strukturellem Rassismus Betroffene. Das ist ja auch Teil eines neuen Vorschlags, eben nochmals zur eigentlich Steigerung dieser Verknüpfung, bei dem eben auch solche Studien in dem Sinn verwendet wurden, in denen dann wirklich davon gesprochen werden, dass überdurchschnittlich viele Personen aus Afrika, also es wurde wirklich so genannt auch in der Botschaft des Bundesrats, überdurchschnittlich viele Personen aus afrikanischen Staaten seien betroffen vom Sozialhilfebezug. Also es ist wirklich, und man sieht, oder, also es wird aber dann auch nicht hinterfragt, was allenfalls der Grund dafür sein könnte, dass eben vielleicht Personen, die von Rassismus betroffen sind, einfach schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, es sind auch oft Personen, die ehemals aus dem Fluchtbereich, also aus dem Asylbereich kommen, die vielleicht von einer vorläufigen Aufnahme es irgendwann geschafft haben, eine B-Bewilligung zu erhalten, aber immer eigentlich so auf der Kippe waren, weil einfach die Arbeit, also es ist wirklich einfach wahnsinnig schwierig, wenn solche Vorurteile in der Gesellschaft bestehen, wirklich sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden und insbesondere jetzt auch infolge der Pandemie eben viele Personen auch ihre Stellen verloren haben und auch Mühe haben, wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Also vielleicht noch auch diese Verknüpfung möchte ich einfach auch noch schnell betonen.
Genau, ja, vielen Dank. Und gerade hier anknüpfend jetzt die Frage an dich, Michael, wir haben es ja schon gehört, eben, es sind spezifische Personengruppen betroffen von Armut. Es sind auch spezifische biografische Situationen, die zur Armut führen können. Kannst du vielleicht ganz grundsätzlich einmal sagen, aus eurer Perspektive der Caritas, was sind die wichtigsten Faktoren, die in der Schweiz in die Armut führen können? Armut ist natürlich auch vererbbar, das ist auch bekannt, aber was sind die sonstigen Faktoren?
Ja, also wenn wir von den quasi Armutsbetroffenen und den Armutsgefährdeten sprechen, sind wir sicher da, wo du angefangen hast. Also Einelternhaushalte, also Kinder und Alleinerziehende, das ist ein ganz, ganz großes Armutsrisiko. Dann ist natürlich auch der Bereich Bildung, also Leute, die ohne Berufsbildung im Schweizer Arbeitsmarkt sind, die sind halt oft dort prekarisiert, sind auch immer die Ersten, die dann wieder die Stelle verlieren. Und die sind dann natürlich auch in den Hilfsangeboten sind sie dann auch benachteiligt, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Dann sind sicher auch große Familien ein großes Thema, also sobald halt mehrere Kinder da sind und halt die Kombination von all dem. Und was man natürlich auch sieht, wenn man die Statistik anschaut, ist das, was du vorher angesprochen hast,